Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Der Weihnachtsmann ging heim in seinen Wald. Doch riecht es noch nach Krapfen auf der Stiege. Das Jahr ist klein und liegt noch in der Wiege. Man steht am Fenster und wird langsam alt. Die Amseln frieren und die Krähen darben und auch der Mensch hat seine liebe Not. Die leeren Felder sehnen sich nach Garben, die Welt ist schwarz und weiß und ohne Farben und wär so gerne gelb und blau und rot. Frank.
Das ist wunderschön.
Das ist wunderschön, aber es ist ein bisschen traurig. Das ist von Erich Kästner aus den 13 Monaten, das Gedicht zum Januar. Es geht noch weiter. Aber ich glaube, nach diesem Gedicht muss ganz dringend...
Brauchen wir Gelb, Blau und Rot, ne?
Ja, eine kleine Einheit zu Gute-Laune-Büchern kommen. Herzlich willkommen im neuen Jahr bei Stories.
Frank Menten. Aus dem kleinsten Büro der Welt.
Frank Menten an meiner Seite.
Und Anne-Rose Beurich an meiner.
Und ich würde sagen...
Wir starten jetzt.
Los geht's.
Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Du hast doch, glaube ich, direkt was...
Oh ja, bei mir kam ja das beste Buch, der beste Krimi des Jahres, kam sehr spät im Jahr vor Toresschluss, aber er kam noch. Vielleicht nochmal ein kleiner kurzer Exkurs zum Thema Gute Laune. Mein erstes Gute Laune Buch im vergangenen Jahr war Wolf Haas, der Wackelkontakt.
Ja, bei mir auch.
Und mein letztes Gute Laune Buch, ach, das kommt später noch. Aber der beste Krimi des Jahres, ich finde, wir sind ja noch im Januar, dann kann man noch in Superlativen und im Best-of sprechen.
Ich meine, noch in der Rückschau.
Kam in Form eines Krimis von Mike Herron, Down Cemetery Road. Und ich muss sagen, es war mein erster Krimi von Mike Herron. Du kennst den ja wahrscheinlich von der Serie oder ganz sicher.
Von den Slow Horses.
Von den Slow Horses. Von Jackson Lamb. Von Jackson Lamb. Für mich war es der erste und was soll ich sagen? Ich war super begeistert. Es geht um Sarah Tucker. Sarah ist eine ein bisschen gelangweilt, frustrierte Ehefrau im Oxford Anfang der 2000er Jahre. Das Verhältnis zu ihrem Ehemann Mark ist schon so ein bisschen abgekühlt. Die Jobsuche erfolglos und deprimierend. Aber Sarah ist so eine Frau, die all dem mit so beißendem Humor begegnet, Ironie und Sarkasmus. Eine Frau, die man sofort lieben und mit der man sofort ein Bier trinken möchte. Und dann bei einem super langweiligen Abendessen mit Freunden gibt es eine furchtbare Explosion in der unmittelbaren Nachbarschaft. Ein Haus fliegt in die Luft, vermeintlich wegen einer leckenden Gasleitung. Und mit ihrer Alltagslethargie ist es sofort vorbei. Das Ehepaar in diesem Haus wird getötet und die vierjährige Tochter Dina verschwindet auf ganz mysteriöse Weise. Sarah ist neugierig, ihr Spürsinn ist geweckt und sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln und sticht sofort in so ein politisch geheimdienstliches Wespennest, dass sie schon sehr, sehr bald überhaupt nicht mehr überblicken und noch weniger kontrollieren kann und sich in echte Gefahr begibt. Und das Buch ist schon älter, 2003 erschienen und ist jetzt auch als gleichnamige Serie bei Apple TV erschienen.
Es ist tatsächlich, glaube ich, hat er vor den Jackson Lamb Roman geschrieben. Das war sein Debüt.
Es war sein Debüt. Es gibt um die Ermittlerin insgesamt 4 Bände. Und ich habe jetzt mal so probeweise dann auch, weil ich ja auch durchaus gerne mal so ein Serienbinger bin.
Und Emma Thompson und Rose Emma Wilson Thompson, sind die beiden Hauptdarstellerinnen.
Die erste Folge angesehen und dachte dann, nee, was für ein Vergnügen, das analog zu lesen, weil das sind so brillante Beobachtungen und so tolle Einstellungen und so wahnsinnig scharfzüngige Dialoge und so rasante Cliffhanger. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß und habe wirklich Binge gelesen, was ich sonst nicht so mache.
Ich weiß, du hast mir eine Nachricht geschickt.
Genau, ich war wirklich toll. Und wir haben uns ja dann darüber unterhalten, so Lesen versus Serie, und ich kann nur folgendes Bild bemühen, sagen, Lesen oder Serie schauen ist bei diesem Buch wie ein Vergleich zwischen Pommes und einem Kartoffelgratin.
Okay.
Beides hat die gleiche Basis, beides hat zu jeder Zeit seine Berechtigung, aber welch ein Unterschied in der Raffinesse der Zubereitung.
Oh, das hast du sehr schön gesagt.
Also wirklich. Und selbst wenn man es gerne als Serie sehen möchte, sollte man es unbedingt noch lesen, weil die Serie komplett anders ist als das Buch. Also ja, auf jeden Fall. Unbedingt.
Kann man das ja parallel machen. Aber wo du gerade Serie und Film und all das von Politik auch hattest, habe ich, glaube ich, direkt einen ziemlich guten Anschluss, nämlich Transit 64. Das ist ein Roman, der gleichzeitig auch Graphic Novel ist. Also es gibt so Graphic Novel-Elemente, gezeichnete Elemente, aber eben auch viel Text, und es ist geschrieben von einem Trio, nämlich von dem Soziologen Heinz Bude, von der Politwissenschaftlerin Karin Wieland und von der bildenden Künstlerin Bettina Munk. Und die haben schon mal ein Buch zusammengeschrieben.
Sieht ja auch wunderschön aus.
Hieß das. Ne? Ja, es ist ein bisschen breiteres Format, hat ganz wunderschönes Papier, und Sie sollten sich das unbedingt mal angucken. Und es geht darum, dass Marlene Dietrich 1964 auf dem Weg nach Warschau in Ostberlin zwischenlandet. Und nicht nur die Presse wartet dort auf sie, sondern auch zwei Politiker, nämlich der regierende Bürgermeister von West-Berlin, Willy Brandt, und sein Sprecher Egon Bahr. Denn beide haben die, finde ich, sehr visionäre Idee gehabt, ob man nicht Marlene Dietrich dazu gewinnen könnte, gegen Heinrich Lübke, den Bundespräsidenten, als Kandidatin anzutreten.
Ach.
Und es prallen natürlich jetzt in diesem Buch, also dass Marlene Dietrich dort gelandet ist, ist verbürgt, aber dass sie Willy Brandt getroffen hat, ebenso, aber eben nichts. Alles andere ist wirklich Fiktion. Aber es ist, finde ich, sehr bestrickend gemacht, weil wir prallen eben zwei Menschen aufeinander. Marlene Dietrich auf der einen Seite, der Star, der seine großen Tage lange schon hinter sich hat, die sich jetzt quasi bei einer immerwährenden Abschiedstournee befindet und ja quasi eine zweite Karriere als Chansonsängerin gemacht hat und einfach nicht von der Bühne abtreten kann und auch will, die so ein bisschen gegen das Vergessen kämpft. Und dann ist da eben Willy Brandt, der Mann, der zwar in seine Heimat zurückgekehrt ist, also nach Deutschland zurückgekehrt ist, nachdem er in Norwegen im Widerstand gearbeitet hat, aber eben immer noch fremdelt mit diesem Land. Und diese beiden Seelen, die auf eine oder andere Art irgendwie verloren sind, wie die aufeinandertreffen und überhaupt diese Atmosphäre dieser Zeit auflebt, das fand ich ganz, ganz wunderbar. Es ist ein kleiner, schöner Text, wie gesagt, ganz toll bebildert aus. Es gibt immer so Bildsequenzen dazwischen. Ich finde es ein ganz wunderbares Buch. Und hat eine ganz schöne, schöne Art des Erzählens, hat so einen nüchternen, schönen Stil. Und wir wissen natürlich alle, wie es ausgegangen ist. Marlene Dietrich ist nicht Bundespräsidentin geworden. Nein. Aber was für eine schöne Idee eigentlich.
Ja, was möglicherweise, was hätte das verändert?
In ja, was hätte das für ein Signal auch gegeben, nach dort in die Welt hinaus? Und so eine Frau als Botschafterin, die im Krieg ja an vorderster Front die Truppen unterhalten hat, auf amerikanischer Seite. Also das wäre sicherlich ein tolles Zeichen gewesen. Also für mich war das wirklich toll. Ein ganz... ganz wunderschönes, ganz besonderes Buch, was im letzten Jahr so ein bisschen untergegangen ist. Aber da es im Januar spielt, habe ich gedacht, passt es jetzt wunderbar.
Und der Link auch zur Serie war, dass man es anstatt Kudern 77 soll man lieber dieses Buch
lesen. Ja, nee, weil es auch mit Film zu tun hat und weil es eben auch so ein bisschen Unterschied ist zwischen Buch und der Realität. So habe ich eine etwas unelegante Überleitung, aber immerhin eine Überleitung.
Sehr wunderbar, und es sieht wirklich wahnsinnig schön aus.
Ja, es ist auch wirklich, wie gesagt, das wahnsinnig Papier ist schon besonders schön noch. Na. So, und jetzt hast du aber was.
Ach Gott, aber wie kriege ich, die Brücke die Brücke zu Claire Lombardo, genau so wie es immer war. Claire Lombardo hast du ja hier in den Laden gebracht mit ihrem wunderbaren Buch Der größte Spaß, den wir je hatten. Ich glaube, das haben wir alle geliebt und verschlungen.
Das ist auch ein wunderschönes Buch.
Und Claire Lombardo verwöhnt uns auch diesmal mit 750 Seiten purem Lebeglück, Lebensglück.
Genau. Geht Hand in Hand.
Und im Mittelpunkt steht wieder eine Frau mit Ecken und Kanten, nämlich Julia. Und sie ist eine, die immer mit dem mit dem Schlimmsten rechnet. Also sie hat, egal was sie tut, immer Szenarien und immer einen Plan B im Kopf, wenn eben, wie sie glaubt, alles schief geht. Und sie hat eine schwierige Kindheit gehabt und die prägende Lektion ihrer Kindheit war, nichts für selbstverständlich halten, nichts erwarten und niemandem, wirklich niemandem zum Vertrauen. Das ist ein bisschen so eine schwierige Hypothek für ein gelingendes Leben, aber trotzdem ist sie glücklich verheiratet seit vielen Jahren, Mutter zweier erwachsener Kinder und hat sich so in ihrem Alltag zurechtgewurschtelt und gelernt, damit zu leben. Und als ihr Mann Mark, auch der heißt Mark, wie der Ehemann aus meinem ersten Buch, als der 60 wird, trifft sie ausgerechnet an der Tiefkühltheke eine alte Freundin, Helen. Und diese kurze Begegnung ruft ganz viel Vergangenes und Verdrängtes wach. Und im Prinzip geht es eigentlich darum in diesem Buch, aber wie sie das erzählt, man wird beim Lesen wirklich zu einem Familienmitglied. Und man gehört zu dieser Sippe mit ihren Konflikten, mit dem Ringen um gegenseitige Verständigung, um Loyalität und Liebe. Und man ist eben auch immer dabei mit diesem haarfeinen Grat, den ja Familien so an sich haben, zwischen Distanz und Nähe und Zugehörigkeit. Und ein toller Ton, ironisch, tiefgründig, tolle Dialoge und wirklich ganz scharf beobachtet. Also wer Lust hat, wirklich so diese immer noch sehr kurzen und doch sehr grauen Tage mit so einem Schmöker, mit so einem totalen Schmöker auf der Couch verbringen. Ja, ist wirklich ein perfektes Buch. Es heißt Genau so, wie es immer war. Und das wünschen wir uns doch eigentlich alle, oder? Mhm. Dass es so ist, wie es immer war.
Ja, vielleicht ein bisschen besser, als es immer war.
Ja, vielleicht aber schon, aber doch zumindest schon. So, wie es immer
zumindest
war.
Zumindest das Status quo, nicht schlechter. Nicht schlechter, genau, ja. Ich habe jetzt auch keine Überleitung, ich springe einfach jetzt
rein. Nein, aber du hast auch ein schönes
Pop, ich habe zumindest ein Buch, was wirklich sehr, sehr bunt ist und auch sehr viel gute Laune macht. Es heißt Romantic Comedy und es ist eine Romantic Comedy. Geschrieben hat es Curtis Sittenfeld und es geht um Sally Mills. Sally Mills ist Autorin einer der bekanntesten Late-Night-Shows in Amerika und natürlich, wenn Sie jetzt an SNL denken, natürlich steht Saturday Night Live dafür. Mhm. Pate. Und sie ist ja schon sehr länger und versteht sich auch gut mit ihren Kollegen. Und was sie immer so ein bisschen wurmt, ist, dass sie denkt, Mensch, es ist ja toll, dass meine lustigen Kollegen, die alle aber eher so durchschnittlich attraktiv sind, gerne auch Beziehungen eingehen mit weiblichen Stargästen, die dann wahnsinnig attraktiv sind. Sie findet es irgendwie merkwürdig, dass das umgekehrt nie funktioniert. Sie denkt sich, okay, ich bin auch eine durchschnittlich gut aussehende Frau, intelligent, ich bin witzig, aber es würde doch nie passieren, dass jetzt, sagen wir mal, Brad Pitt oder George Clooney kommen in die Sendung, und verlieben sich Stantepede in mich und alles wird dann ganz wunderbar. Mhm. Nur weil ich so wahnsinnig witzig bin und Esprit habe und alles. Und dann kommt Popstar Noah Brewster in die Sendung. Und es sieht ganz so aus, als könnte die von ihr aufgestellte Regel diesmal gebrochen werden. Als wäre das die Begegnung, die die Ausnahme von der Regel wäre. Aber dann kommt die Pandemie. Ich habe das sehr geliebt. Ich bin ein großer Fan von Curtis Sittenfeld. Die hat beim Aufbau Verlag schon drei Romane rausgebracht und jetzt ist sie zu Dumont gewechselt. Und ich finde, die ist so scharfzüngig, so witzig. Das finde ich wie so eine moderne Nora Ephron. Mhm. Ja, wie ja Bücher, Filme wie Schlaflos in Seattle verdanken, E-Mail für Heartburn. Dich. Und ich finde, eine Heartburn. Und ich finde, genau in diese Fußstapfen tritt Curtis Sittenfeld.
Ach,
eben.
Guck mal.
Einfach so eine Nora Ephron 2.0, finde ich. In diesem Milieu angesiedelt, es macht so einen Spaß. Man ist eben hinter den Kulissen bei dieser Fernsehshow dabei. Man ist hinter den Kulissen dieser ganzen Promi-Maschinerien auch dabei, was großen Spaß macht. Und wie gesagt, wir sind dabei bei einer sehr erwachsenen, sehr modernen Liebesgeschichte, die auf und ab und auf und ab geht, aber denken Sie nur an den Titel dieses Buches. Sie werden wirklich bestens unterhalten. Also mir hat das große Freude gemacht, weil es einfach so, ja, so intelligent und so pointiert ist. Also kurzweilig pointiert. Es ist wie eine wunderschöne kleine Serie auf Netflix gucken und sich dann einfach wohlfühlen. Das ist im Januar, kann man das auch nochmal schön mit der Wolldecke auf der Couch machen und sich herrlich amüsieren über diese schlagfertigen Bemerkungen, die die beiden austauschen. Wirklich wie so eine Screwball-Comedy aus den 30ern jetzt in die 2020er übertragen. Sehr schönes Buch.
Ich weiß, dass das so ein Geheimtipp von dir ist, Curtis Sittenfeld. Mhm. Ich habe tatsächlich von ihr noch nie was gelesen.
Mhm. Ihr Debüt wird jetzt bei Dumont im nächsten Jahr nochmal rauskommen. Es ist ein Roman, der in einem Mädcheninternat spielt. Und ich weiß noch, dass meine Schwester damals gesagt hat, als sie es las, meinte sie, großartig, es ist wie Honey und Nanny für Erwachsene.
Ach, wie?
Ja, das weiß ich jetzt leider gerade auch nicht.
Das will ich unbedingt lesen.
Das kommt jetzt im Frühjahr bei Dumont raus. Das ist wirklich eine ganz tolle, leider noch nicht so beachtete Autorin.
Okay, wir arbeiten dran, dass sich das
ändert. Wir werden daran arbeiten, ja.
Okay. Mhm. Toll. Feministischer Liebesroman steht offen.
Ja, ist es auch, total.
Sehr gut, Frank. Ja. Also mich hast du überzeugt.
Sehr schön.
Ich freue mich auf Honey und Nanny für Erwachsene. So, und jetzt habe ich noch ein Buch, was völlig aus meinem Beuteschema fällt. Von Gabriel Seven, Das erstaunliche Leben des A.J. Fickrey.
Da bin ich aber auch erstaunt.
Ja, also du weißt ja, dass ich normalerweise Bücher über Buchhandlungen und über Buchhändlerinnen und Buchhändler wirklich meide wie der Vampir des Morgengrauen. mir ist es ja wirklich oft viel zu süßlich, ja, zu folkloristisch, so
romantisiert, ne?
Ja, so selbstreferenziell und also mag ich gar nicht. Aber bei Gabrielle Seven habe ich tatsächlich eine Ausnahme gemacht, weil ich ihr Buch Morgen, Morgen und wieder Morgen so wahnsinnig gerne mochte. Und es ist so ein kleines, schmales Buch und es roch irgendwie nach Eskapismus und guter Laune. Und dann habe ich gedacht, okay, ich vergesse einfach mal, dass der Hauptdarsteller Buchhändler ist und lass mich drauf ein. Und die Story ist auch ganz schnell erzählt. Es gibt einen verwitweten, sehr grantigen Inselbuchhändler, natürlich an der Küste von Maine. Und der findet eines Tages, ist eigentlich fast ein Weihnachtsbuch, findet eines Tages in einem Schneesturm ein ausgesetztes Kind in seiner Buchhandlung von einer verzweifelten Mutter, die gerne möchte, dass ihr Kind, um das sie sich selber nicht kümmern kann, inmitten von Literatur groß wird. Und diese Begegnung, wir wissen es, wir ahnen es, verändert sein Leben und auch das Leben der Menschen in diesem kleinen Ort um ihn herum. Und in diesem schmalen Buch geht es wirklich ums Leben, ums Lieben, ums Lesen und vor allen Dingen darum, dass Buchhandlungen gute Menschen anziehen. Ist das nicht ein schönes Zitat?
Das ist ein sehr schönes Zitat und es stimmt also, ja auch zum größten Teil.
Genau, Buchhandlungen, wir wissen, wir können das von all unseren Kunden sagen und Kundinnen sagen, Buchhandlungen ziehen gute Menschen an. Und jetzt, wenn du jetzt, ich sehe, du ziehst deine Augenbrauen hoch und sagst dir, ja, das klingt wie Kitsch. Ja, das ist Kitsch, aber es ist auch, finde ich, wirklich eine wunderbare Hommage an die Welt der Bücher. Und so ein Buch für Tage, wo mal so gar nichts anderes geht und wo man auch keine Lust hat auf Romantic Comedies und auch nicht auf 750 Seiten Familienroman und noch nicht mal auf so ein Krimi des Jahres, sondern einfach
Kitsch,
gerne so ein...
Ich finde, Kitsch, guter Kitsch ist immer willkommen.
Ja, so ein Buchhandelsmärchen.
Ja.
Also das könnte nochmal so ein Genre sein, mit dem ich mich aus.
Mit denen du dich anfragen könntest.
So ein Buchhandelsmärchen.
Es war einmal in einer Buchhandlung.
Es war einmal, genau.
Oh Gott, das ist der Podcast der harten Schnitte. Wir gehen jetzt zu etwas, was wirklich vollkommen unkitschig ist, nämlich zu Eva Schmidt, Neben Fremden. Und Eva Schmidt wird den meisten von Ihnen nichts sagen, obwohl sie schon zweimal für den Deutschen Buchpreis nominiert war tatsächlich. Bedauerlicherweise hat sie ihn noch nicht bekommen und ist auch noch nicht bekannter geworden. In ihrem neuen Roman geht es um Rosa. Und Rosa ist gerade pensioniert, sie war Krankenpflegerin. Sie hat eine Freundin, wobei man nicht so genau weiß, ob es wirklich eine echte Freundin ist, ob sie nicht eher nur miteinander zu tun haben, weil sie eben KollegInnen waren. Darüber hinaus hat sie eine Mutter, die aber je hinfälliger sie wird, sie immer mehr so einbindet, so irgendwie an sich fesseln will. Also, ne, Rosa traut sich schon gar nicht mehr zu sagen, dass sie irgendwo hingefahren ist mit dem Auto, weil es dann wieder heißt, du hättest mich ja mal mitnehmen können, irgendwie so. Und deswegen hält sie das alles so ein bisschen interessant. Sie fährt immer mit dem Bus zu ihrer Mutter eben, dass sie gar nicht erst rausguckt und sagt, ach, da steht ja dein Auto. Also sie ahnen, Rosa ist jemand, die eher zurückgezogen lebt. Sie hat eine lang andauernde Affäre schon mit einem verheirateten Mann, der aber auch völlig klar gemacht hat, dass er sich nicht scheiden lassen wird und so. Für Rosa ist es aber alles okay. Sie lebt ein sehr, sehr ruhiges Leben. Sie kommt zurecht in ihrem Leben und ist so mehr oder weniger auch zufrieden. Und dann stirbt ihr quasi Lebensgefährte. Und da er ihr vorher schon gesagt hat, dass er ihr sein Haus nicht hinterlassen kann, weil da eben, es wird seinen Töchtern gehören, hinterlässt er ihr ein Wohnmobil, das er kurz vor seinem Tod gekauft hatte. Und sie ist auch so ein bisschen ratlos, was sie damit machen soll, weil sie denkt, soll sie das jetzt als Aufforderung des Schicksals verstehen, sich in dieses Auto zu setzen und loszufahren, was ihr eigentlich überhaupt nicht entspricht. Aber dann trifft ein Brief ein und sie sagt sich, okay, ich setze mich tatsächlich in dieses Auto und fahre los. Das klingt jetzt sehr nach so einer typischen Frau bricht auf zu neuen Ufern, so eine Selbstfindungsgeschichte, und das ist es tatsächlich alles nicht. Ich finde, Eva Schmidt erzählt so nüchtern und so wahrhaftig vom Leben, dass es wirklich ganz, ganz besonders ist. Es ist ein ganz präziser Ton und ich finde einfach, dass sie das kann, was kaum jemand kann, finde ich. Vielleicht so ein bisschen wie Christine Bilkau auch. So auf so eine ganz ruhige Art und Weise, dass man so das Vibrieren hinter der stillen Oberfläche bemerkt irgendwie. Und dass man auch wirklich merkt, hier erzählt jemand etwas beiläufig, aber man weiß, das ist wichtig. Also die hat wirklich jemand was zu erzählen. Und es gibt auch einen sehr, sehr schönen Satz in diesem Buch, der mich sofort hatte und wo ich direkt dachte, wow, was für ein Roman, in dem es nämlich heißt, in diesem Satz, ich bin nicht unzufrieden, ich komme halbwegs mit mir zurecht. Mein Leben ist auch ein Leben.
Was für ein Satz, oder? Mhm.
Also ein wunderbares Buch.
Ich komme halbwegs mit mir zurecht. Mhm.
Das ist mehr, als die meisten wahrscheinlich von sich sagen können.
Ja.
Und dieses Mein Leben ist auch ein Leben. Also ich bin hin und weg von diesem Buch. Ganz, ganz still, passt aber gut für den Januar. Es ist kein deprimierendes Buch. Es gibt einem, finde ich, eher so eine leichte, stille Melancholie, aber auch einen Wahnsinnsboost, finde ich so. Also so ein Confidence-Boost, der einen dann wirklich durchs Jahr tragen kann.
Confidence-Boost. Buchhandelsmärchen, Confidence-Buch.
Romantic Comedy, also wir haben ja aber richtig Geschütze aufgefahren, sage ich.
Lauter neue Genres.
Ja.
Jetzt haben wir uns nur so ein bisschen in der Reihenfolge vertan. Ich habe nämlich kein Buch mehr, aber du hast noch eins.
Stimmt, ich habe noch eins. Aber
ja, ich kann einspringen,
okay,
dass du nicht so viel hintereinander sprechen musst. Ich lese noch eine Strophe aus Kästner.
Oh ja.
Nämlich die vierte. Die Wolken bringen Schnee aus fremden Ländern und niemand hält sie auf und fordert Zoll. Silvester hörte man's auf allen Sendern, dass sich auch unterm Himmel manches ändern und außer uns viel besser werden soll.
Das geht doch direkt. Ist auch nochmal Hoffnung, finde ich so. Ne?
Und ist auch vor allen Dingen total aktuell zum Thema Zollpolitik.
Oh ja. Und ich habe jetzt einfach noch ein Buch. Ich habe einfach gedacht, das ist noch nicht im Podcast vorgekommen. Das ist sträflich. Das ist nämlich das Buch, was uns hier im Dezember quasi aus den Händen gerissen wurde. Der Spion und der Verräter von Ben McIntyre. Eine wahre Spionagegeschichte, also wirklich ein Non-Fiction-Thriller. Und das ist eine unglaubliche Geschichte, denn wenn man nicht wüsste, dass sie wahr ist, also wenn es ein Roman wäre, würde man denken, okay, da hat aber jemand jetzt sehr übertrieben. Es geht um Oleg Gordejewski. Und Oleg Gordejewski hat maßgeblich unter Einsatz seines Lebens zum Ende des Kalten Krieges dazu beigetragen, dass es eben keinen Dritten Weltkrieg gab und vor allem, dass der Kalte Krieg auch tatsächlich beendet wurde. Er ist aufgewachsen als Sohn von zwei KGB-Offizieren, hat dann bei ersten Auslandseinsätzen, so in Kopenhagen zum Beispiel, so ein bisschen die westliche Luft geatmet, hat durchaus Gefallen in ihr gefunden. Und als er dann merkte, okay, in Berlin wird die Mauer gebaut, der Prager Aufstand wird niedergeschlagen, merkte er sehr schnell, dass er eigentlich mit den Idealen, mit denen er aufgewachsen ist, nicht mehr wirklich übereinstimmt. Also die Ideale des Sowjetreiches sind nicht mehr seine. Er nutzt seine Versetzung nach London dazu, sich dem MI6 als Doppelagent anzubieten. Nicht, weil er irgendwie daraus Kapital schlagen will. Er möchte tatsächlich dazu beitragen, dass die Sowjetunion fällt. Also das ist schon aus ideologischer Sicht, geht er diesen Schritt. Und natürlich die anderen Geheimdienste horchen irgendwann auf, denken, war es unglaublich, wieso haben die Briten immer diese unglaublich zutreffenden Informationen und wir nicht. Und die CIA denkt sich, okay, was die Briten können, das können wir auch. Wir schicken einen CIA-Agenten hin, der wird das schon irgendwie rauskriegen. Und dieser CIA-Agent, Aldrich Ames heißt der, ist leider nicht so ideologisch überzeugt wie Oleg von seiner Aufgabe, denn Aldrich möchte Geld verdienen. Und am meisten Geld verdient man ja, wenn man sich zwei Geheimdiensten andient. Also klar, dient er sich dem KGB an und verspricht, ich werde diese Quelle aufdecken. Und das Buch beginnt 1985, da wird nämlich Oleg zurückberufen nach Moskau. Er soll befördert werden. Der MI6 sagt schon, okay, kann stimmen. Kann aber auch sein, dass sie dir auf die Schliche gekommen sind. Wir arbeiten an einem Fluchtplan. Und er fährt nach Moskau. Er fährt zu seiner Wohnung, er macht das erste Schloss auf, er macht das zweite Schloss auf, er will in die Wohnung gehen, aber das dritte Schloss ist noch verschlossen. Und Oleg weiß nun, man ist ihm auf die Schliche gekommen, denn er hat das dritte Schloss nie benutzt. Das war immer unverschlossen. Und dann erzählt das Buch die ganze Vorgeschichte und das letzte Drittel beginnt ab dem Moment, wo er seine Wohnung betritt. Und das ist so atemberaubend spannend, dass man tatsächlich, man kann es nicht mehr aus der Hand legen. Es ist unglaublich. Und wie gesagt, gerade da auch, das ist so, der fast haarsträubend, diese Fluchtgeschichte, das ist unglaublich. Und wie ich sage, ich habe es immer schon beim Abendbrot gesagt, aber ich sage es jetzt auch nochmal, man wird nachher eine Tüte Chips mit anderen Augen sehen. Die spielt nämlich eine wichtige Rolle bei dieser Flucht. Das kann ich nur sagen.
Ich weiß immer noch nicht.
Immer nicht warum. Es ist wirklich toll. Und es ist auch ein Buch für junge Leser und LeserInnen, die einfach so ein Stück Zeitgeschichte mal anders erleben können, weil der Kalte Krieg ist für die meisten ja irgendwie graue Vorgeschichte, wenn überhaupt. Absolut, ne? Interessiert keinen mehr. Aber das ist wirklich ein Buch, das schafft es, glaube ich, wirklich einen davon nochmal zu erzeugen. Und es ist irrsinnig spannend. Also,
und es ist auch ein Buch, glaube ich, was man jetzt noch im Winter
gut lesen muss. Genau, kann man im Winter gut lesen, weil es natürlich gerade am Schluss über Moskau und die Flucht ist über Finnland geplant. Also es ist sehr viel Schnee im Spiel, das kann ich Ihnen sagen.
Ja, wunderbar. Frank, ich danke dir sehr. Wenn wir uns das nächste Mal hören, Anfang Februar, sind die Tage schon ein wenig heller. Mhm. Und die ersten Novitäten sind auch schon da.
Die sind dann auch schon da, ja, doch,
vielleicht,
auf jeden Fall.
Vielleicht auch schon
das
Hani und Nani von
Curtis Chippenfeld.
Also auf jeden Fall ist dann schon wieder mehr Aufbruch in der Welt. Und Ihnen und euch sagen wir danke fürs Zuhören und wünschen einen schönen Monat, nachträglich natürlich nochmal einen guten Start in ein zuversichtliches neues Jahr. Wir sind hier und freuen uns
auf alle, die kommen. Denn wir wissen ja, Leute, die in die Buchhandlung gehen, sind
gute Menschen.
Gute Menschen.
In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.